Unser Text heute früh ist aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Paulus schreibt dort: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Paulus sagt einfach sehr direkt: Seid in allem dankbar. Keine Ausnahme, keine Entschuldigung, nichts liegt außerhalb jener Parameter. Seid in allem dankbar. Der kurze Ausdruck im griechischen Enpante bedeutet in diesem Zusammenhang in Verbindung mit allem, was geschieht. Seid dankbar in Verbindung mit allem im Leben, egal was es sein möge. Die einzige offensichtliche Ausnahme ist eure persönliche Sünde. Dafür müsst ihr nicht unbedingt dankbar sein. Unabhängig von euren Umständen, euren Mühen, euren Launen, des Schicksals, Versuchungen und Prüfungen, seid dankbar und sagt Dank. Unabhängig von unserer Situation sollen wir einen Grund dafür finden, Gott zu danken. Es geht hier nicht um irgendein nebulöses Danke, das wir in ein Vakuum hin loslassen, sondern um unseren Dank direkt an Gott. Übrigens sollten wir stets in Erinnerung behalten, dass Dankbarkeit der Kern des christlichen Lebens und der christlichen Einstellung ist. Und Undankbarkeit ist der Kern des nicht wiedergeborenen Herzens. Der Apostel Paulus identifiziert die Gottlosen in Römer Kapitel 1 anhand sehr, sehr direkter Worte. Da heißt es in Vers 21, sie erkannten Gott. Das heißt, durch ihr Gewissen und durch die Schöpfung war Gott für sie sichtbar und durch Erfahrung offenkundig. Aber obwohl sie ihn erkannten, obwohl er offenkundig war und ihr Gewissen es ihnen bezeugte, haben sie ihn nicht geehrt und ihm nicht gedankt. Das ist die Anklage gegen den nicht wiedergeborenen Menschen. Das ist die Anklage gegen den Nichtchristen. Er weigert sich, etwas Grundlegendes zu tun, nämlich Gott für alles zu danken. Nun, Gott, der alles geschaffen hat, der den Menschen das Leben und den Atem gibt und in dem er lebt und sich bewegt und existiert, Gott, der sich ihm durch sein Gewissen offenbart hat und ihm dadurch einen Maßstab für falsch und richtig gegeben hat, Gott, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt, ist der einzige, dem aller Dank gebührt. Und es ist das Schicksal und Wesen des Nicht-Wiedergeborenen, das heißt des nicht erretteten Menschen, dass er Gott nicht dankbar ist. Er mag zwar, ohne es zu meinen, gedankenlos Ausdrücke wie Gott sei Dank nachplappern oder in einer quasi religiösen Handlung ein Dankgebet an einen Gott aussprechen, den er nicht kennt, aber das zählt nicht wirklich als Dank. Das ist kein aufrichtiger Dank. Wenn ihr nicht errettete Menschen auf der Welt betrachtet, lassen diese sich mehr oder weniger in verschiedene Kategorien einteilen, die wiederum ein größeres Szenario für ihre Undankbarkeit ergeben. Erstens gibt es die Menschen, die durch das Leben gehen und denken, alles geschehe aufgrund glücklicher Umstände. Sie denken, es handele sich lediglich um eine glückliche Abfolge von Ereignissen, die keinerlei Kontrolle unterliegen. Ereignisse, die einfach so geschehen. Wenn es nicht so läuft, wie sie es wollen, dann werden sie bitter. Dann werden sie quengelig, verärgert und feindlich und ihr Leben nimmt einen säuerlichen Beigeschmack an. Kennt ihr solche Leute? Ja, zu Genüge. Und obwohl sie unter Umständen versuchen, die Glücksfaktoren des Lebens zu manipulieren, bleibt der Erfolg aus und so kennen diese Menschen überhaupt keine Dankbarkeit. Wem sollten sie danken? Dem Glück? Dem kann man ja nicht danken, oder? Er hat nicht einmal sich selbst unter Kontrolle, oder das Glück hat sich selbst nicht unter Kontrolle. Im Herzen dieser Menschen existiert keine Dankbarkeit. Das wenig Gute, das ihnen geschehen mag, schreiben sie dem Glück zu und der Rest, der missfällt ihnen einfach. Und dann gibt es eine zweite Kategorie, das sind Fatalisten auf der Welt, die nicht unbedingt denken, dass die Dinge dem Glück unterliegen. Ihrer Meinung nach gibt es dort draußen irgendeine unaufhaltsame Macht. Es gibt eine gewisse Unvermeidlichkeit, die vielleicht durch die Sterne oder eine andere Anomalie in ihrer eigenen Denkweise vorbestimmt ist. Und irgendwie folgt alles zwangsweise einem ganz bestimmten Pfad. Diese Menschen akzeptieren fatalistisch und widerwillig das, was vollkommen unvermeidlich und unveränderlich ist. Na, so wird es halt sein. Das ist das Schicksal. Hadere nicht damit. Wem sollte man für die guten Dinge danken, die sich dabei eventuell ergeben? Es gibt niemanden, dem man danken könnte. Es ist eine namenslose Macht und einer namenslosen Macht kann man keinen Dank sagen, oder? Es gibt keine Persönlichkeit und es gibt niemanden, dem man Gutes oder Schlechtes für Schlechtes danken könnte. Und dann gibt es Menschen in einer dritten Kategorie, die der Meinung sind, sie könnten ihr Leben irgendwie selbst kontrollieren. Sehr häufig treffen wir diese Leute an. Sie denken positiv und sind in der Regel auch recht erfolgreich. Anfangs können sie sich den Grund für ihren Erfolg nicht so erklären und schließlich schreiben sie ihn ihren eigenen Fähigkeiten zu. Alles Gute, das ihnen widerfährt, ist letztlich ihr Verdienst. Sie haben es bewerkstelligt, sie haben es manipuliert, sie haben es herbeigeführt, sie haben es geträumt und was man träumt, das kann man ja auch durchsetzen. Sie haben es letztlich umgesetzt und durchgezogen. Der Verdienst gebührt einzig und allein ihnen, kein bisschen Gott. Was hat er schließlich damit zu tun, wenn es keinen Gott gibt? Das also sind die undankbaren Menschen, aus denen die Welt besteht. Manche sind undankbar, weil alles einfach eine Frage des Glücks ist und es niemanden gibt, dem man danken könnte. Andere sind undankbar, weil es einfach Schicksal ist und es niemanden wirklich gibt. Und wieder andere sind Gott gegenüber undankbar, weil es alles Gute schließlich ihr eigener Verdienst war und sie es sich selbst zu verdanken haben und nicht Gott. Gelegentlich werfen sie zwar ihm einen Knochen zu in einer religiösen Äußerung, die eine Alibi-Funktion hat, jedoch mehr Gotteslästerung als alles andere ist, weil sie ein falsches und heuchlerisches Herz haben. Ihr werdet den gleichen Charakter bei allen nicht wiedergeborenen Menschen finden. Das mag sich in anderer Form äußern als die drei von mir vorgeschlagenen Kategorien, aber ihrem Wesen nach sind sie alle durchweg undankbar. Sie danken Gott nicht. Aber wenn ein Mensch jetzt Christ wird, ist es charakteristisch für diesen Christen, für diesen Gläubigen, diesen Menschen, der an Gott glaubt, dass er Gott für alles dankt. Es ist charakteristisch für einen Christen. Plötzlich hat er ein neues Herz, eine neue Seele, ein neues Seelenleben. Der innere Mensch hat sich verändert und integriert in das Neue ist das Herz voller Dankbarkeit, das Gott in Dankbarkeit zuruft. Nun, es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, der dankbarer ist als ein ganz frisch wiedergeborener Mensch. Ein Mensch, der gerade zum Glauben gekommen ist, sich bekehrt hat. Danksagung ist ständig auf seinen Lippen. Danksagung wird zum Bestandteil unseres neuen Lebens. Es ist die Frucht der Gnade, die durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns hervorgebracht wird. Aber ist es nicht interessant? Wir, die wir Christen sind, können auch undankbar werden. Nun, für einen nicht wiedergeborenen Menschen ist es normal, undankbar zu sein. Für einen Christen ist es normal, dankbar zu sein. Oder es ist nicht normal, undankbar zu sein. Das würde der Struktur eines neuen Lebens, eures neuen Lebens, eurer neuen Persönlichkeit, eures neuen Ichs total widersprechen. Und da wir der Sünde der Undankbarkeit zum Opfer fallen können, aus diesem Grund fordert uns die Schrift immer wieder dazu auf, was zu sein? Dankbar zu sein. Weil wir eben in diese Sünde als Christen fallen können. Wir haben nicht die Zeit, um alle Texte des Neuen Testaments durchzugehen, aber glaubt mir, es gibt eine Menge davon. Ich werde euch nur einige nennen, die euch hoffentlich ein wenig Theologie der Dankbarkeit an die Hand geben und dazu beitragen mögen, euch auch heute Morgen zu ermutigen. Das allumfassende Prinzip, das alles in die richtige Perspektive rückt, ist in Römer 8, Vers 28 zu finden. Und wir erwähnen diesen Text sehr häufig, aber es ist ein wunderbarer Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das umfasst wirklich jeden Aspekt des Lebens. Egal, was passiert, es lässt sich alles unter Römer 8, 28 einreihen. Und es kommt von Gott, um zu unserem Besten zu dienen. Nun, es mag etwas nicht gut sein, aber Gott wird etwas Schlechtes nehmen, um es zu einem guten Zweck für unser Wohl und unsere ewige Herrlichkeit wenden. Wenn ihr in dem Glauben lebt, dass Gott souverän alle Eventualitäten des Lebens unter Kontrolle hat und jedes Element zu einem souverän konzipierten Ziel für euer Bestes und eure Herrlichkeit zusammenfügt, dann könnt ihr alles im Leben bewältigen und könnt dankbar sein, weil ihr wisst, dass es zum ultimativen Plan Gottes gehört. Leute, wir können alle dankbar sein für Schmerzen, die ich habe bei einer Operation, weil ich weiß, dass durch diese Operation mir geholfen wird und ich Heilung erfahre. Ich kann dankbar sein für die Schwierigkeiten, die ich als manchmal auch als Prediger erlebe, die ich bei der Vorbereitung auf etwas durchlebe, weil ich weiß, dass das Ergebnis dieser Vorbereitung Leben verändern wird. Ich kann dankbar sein für die Schmerzen, denen ich meinen Körper aussetze, wenn ich weiß, dass ich letztlich durch mein Training gesünder werde. Ja? Kennt die Leute, die immer vorm Spiegel stehen und hoch, runter und dabei manchmal richtige Schmerzen haben. Also sie wissen, hey, das dient letztlich doch meiner Gesundheit und ich tue was für meinen Körper. Wir können dafür letztlich doch dankbar sein. Es gibt viele Dinge im Leben, die das beinhalten. Solange wir uns auf das Endergebnis konzentrieren, können wir sogar für einen Prozess dankbar sein, der weniger glücklich oder freudig ist. Wenn wir das Endergebnis von Gottes Wirken sehen, wie er alles in unserem Leben letztendlich für unser Bestes und unsere Herrlichkeit zusammenfügt, dann können wir für alles dankbar sein. Aber ist es nicht interessant, wie wir manchmal keineswegs und keinesfalls dankbar sind? Nun, die frühe Gemeinde zeichnete sich durch Dankbarkeit aus. 1. Korinther 14, kennen wir sehr gut, weil da sehr viel über Sprachen die Rede ist, allzu häufig gehen, aber dabei kleine Bröckchen Wahrheit verloren, weil wir sie einfach übersehen. Eines davon steht in 1. Korinther 14, 16 und 17, wo der Apostel Paulus über die Gemeinde in Korinth spricht, die in diesen ekstatischen Sprachen spricht, was wirklich eine Verdrehung der wahren Sprachen war. Und hier in den Versen 16 und 17 sagt er, sonst, wenn du mit dem Geist in Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, dass er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Wenn ihr in Sprachen sprecht, die keiner versteht, wie soll irgendjemand wissen, dass ihr Dank sagt? Der kleine Einblick, der uns hier gewährt wird, ist, dass die frühe Gemeinde bei ihren Treffen regelmäßig zusammenkam, um Dank zu sagen. Nun, wir sollten uns daran Beispiel nehmen, wenn wir gelegentlich in der Gemeinschaft in kleineren Gruppen auch sind, tun wir gut daran, da eine Zeit der Danksagung einzuräumen. Und das stimulierte in den Herzen der Gläubigen die Notwendigkeit, bei ihren Treffen immer wieder dankbar zu sein. Und wir leben heute in einem Zeitalter, indem es schwer ist, sich über die sich schleichend ausdehnende und Einfluss unserer mächtigen Kultur hinwegzusetzen. Nun, wir leben in einem Zeitalter ohne Dankbarkeit. Es hat sicherlich noch nie ein Zeitalter gegeben, in dem es so wenig Dankbarkeit gab. Einerseits gibt es Menschen, die mehr haben als je zuvor. Und andererseits gibt es auch Menschen, die wissen, dass es noch mehr gibt, was sie noch nicht haben. Egal, was sie haben also noch nicht alles, was sie haben könnten und damit nicht alles, was sie haben wollen. Das führt zu einer schrecklichen Form der Undankbarkeit. Deshalb ermahnt uns das Neue Testament immer wieder dankbar zu sein. Diese Kultur muss den Menschen Gottes immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, damit wir nicht den Verhaltensmustern der Menschen um uns herum zum Opfer fallen. 2. Korinther 4, Vers 15 sagt, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Er meint hier, dass die Menschen bei ihrer Rettung die Gnade Gottes erfahren und dies wiederum zu überwältigendem Dank führt. Das sollte normal sein, das sollte charakteristisch sein, es sollte typisch für das Leben eines jeden Christen sein, dass wir Gott ohne Unterlass danken. In 2. Korinther 9, Vers 11 sagt Paulus einfach, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die Gott gegenüber Dank bewirkt. Ihr seid nicht nur errettet, ihr habt alles. Gott hat uns alles zuteil werden lassen. Gott hat euch Brot zur Speise gegeben, er wird euch Samen zur Aussaat geben und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Die Folge all dessen, was er in eurem Leben tut, sollte Dankbarkeit ohne Ende sein. In Epheser 5 schreibt der Apostel Paulus zu Beginn des Kapitels in Vers 3, Unzucht aber und Unreinheit aber, Habsucht, soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Und dabei redet er von Taten. In Vers 4 sagt er dann, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Und diesmal geht es um Sprache. Er sagt, wenn ihr euren Mund öffnet, dann soll da nichts Unreines hervorkommen, sondern nur Danksagung. Christen sollten für ihre Dankbarkeit bekannt sein. Sie sollten konstant dankbar sein. Wenn Christen ihren Mund öffnen, drücken sie ihre Dankbarkeit gegenüber Gott aus. Nun hört einmal genau zu, was er jetzt in Epheser 5, Vers 18 sagt. Und berauscht euch nicht voll mit Wein. Das ist Ausschweifung. Sondern werdet voll Geistes. Und was wird geschehen? Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Das ist was? Freude. Sich freuen, beten und Lobpreis. Und in Vers 20 sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein vom Geist erfüllter Gläubiger ist ein normaler Gläubiger, ist ein dankbarer Gläubiger, ist ein mit Freude erfüllter Gläubiger, ist ein betender Gläubiger, wobei wir bei unserer Textstelle sind, in 1. Thessalonicher Kapitel 5, das sind alles Partner. Die Freude, das anhaltende Gebet, die gehören zu unserer Dankbarkeit. Genau das ist es, was er hier sagt. Wenn ihr vom Geist erfüllt seid, werdet ihr also für alles dankbar sein, was geschieht. Es wird nur so aus euch herausströmen, sagt er. Ihr solltet dankbar sein für eure Rettung. Ihr solltet dankbar sein, weil Gott euch alles für euer geistliches Leben Notwendige zuteil werden lässt. Und wenn ihr vom Geist erfüllt seid, wisst ihr was? Dann werdet ihr dankbar sein. Selbst in Zeiten des Kummers fordert Paulus uns auf, uns um nichts zu sorgen, sondern in allem unser Anliegen durch Gebet und Flehen mit was? Mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Selbst in Zeiten großer Angst, in Zeiten großer Sorge und Stress oder Enttäuschung sollen wir uns durch unsere Dankbarkeit auszeichnen. Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Wow. Er sagt, wir sollen korrekt wandeln und das beinhaltet, überfließend mit Danksagung zu wandeln. Dankbarkeit, die wegen allem, was ihr in Christus habt, nur so aus euch heraussprudeln soll und herausströmt. Die tut es, wenn ihr voll Geistes seid. Ihr solltet euch durch überfließende Dankbarkeit auszeichnen. Von jedem Christen sollte man sagen können, das ist ein dankbarer Mensch. Was für ein dankbarer Mensch. Jedes Mal, wenn dieser Mensch etwas sagt, drückt er seine Dankbarkeit aus. Überströmende Dankbarkeit gegenüber Gott. In Kolosser 3 dann, ein Kapitel später, Vers 15 lesen wir, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Hey, ist kein Einzelfall, dass Paulus an die Thessalonicher schreibt. Wiederholt sehen wir das. In Vers 17 sagt er dann, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater durch ihn. In wirklich allem. Kapitel 4, Kolosserbrief, Vers 2, sagt er, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Seid ausdauernd. Das ist übrigens die dritte Komponente in unserem Text. Geht noch einmal auf 1. Thessalonicher 5 zurück. Das ist die dritte Komponente hier in der Einstellung der Schafe zum obersten Hirten. Die erste war Freude, dass wir uns in allem freuen sollen. Die zweite war unablässiges Gebet, ohne Unterlass zu beten. Und die dritte ist hier die Dankbarkeit. Das sind Verse 16, 17 und 18. Hier lesen wir von der Verantwortung des Christens vor dem Herrn in Bezug auf seine innere Einstellung. Er soll innerlich von unablässiger Freude, fortwährendem Gebet und niemals endendem Gebet und konstanter täglicher Danksagung geprägt sein. Ich meine, das soll das Wesen und Muster unseres Lebens heute sein. Und im Übrigen durchdringen diese drei Gebote, sind Gebote, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, die verborgensten Winkel des erlösten Herzens. Sie durchdringen die verborgensten Winkel des erlösten Herzens. Ihr wollt sicherlich wissen, was ich damit meine. Nun, diese drei Gebote sind der beste Maßstab für den geistlichen Zustand eines Menschen. Habt ihr das verstanden? Diese drei Gebote sind der beste Maßstab, um den geistlichen Zustand eines Menschen zu beurteilen. Beurteilt eure Geistlichkeit nicht danach, wie oft ihr die Gemeinde besucht. Hey, das ist sehr schön, aber das allein ist nicht der Maßstab für eure Geistlichkeit. Beurteilt eure Geistlichkeit nicht nach Diensten in der Gemeinde. Beurteilt eure Geistlichkeit nicht anhand der Tatsache, dass ihr eure Pflicht als Christ erfüllt. Ihr spendet sogar was von eurem Geld. Ihr geht zum Hauskreis, zum Treffpunkt, was auch immer. Beurteilt eure Geistlichkeit nicht anhand der Tatsache, dass ihr niemand vergewaltigt habt, niemanden überfallen habt, niemand ermordet habt oder keinen Ehebruch begangen habt, keine Unzucht begangen habt oder bei der Einkommensteuer nicht gelogen habt. Eine Frau oder eure Frau und eure Kinder nicht misshandelt. Beurteilt eure Geistlichkeit nicht anhand dieser Dinge, sondern schürft tiefer. Und es gibt viele Menschen, die nach außen hin ihre Aufgaben wahrnehmen und dabei Heuchler sein können. Und zu Zeiten finden wir uns alle in dieser Kategorie wieder. Wenn ihr euren geistlichen Zustand wirklich ergründen wollt, wenn ihr wissen wollt, ob ihr vom Heiligen Geist erfüllt seid, müsst ihr euch Folgendes fragen. Freue ich mich alle Zeit? Autsch. Bete ich ohne Unterlass? Nochmal autsch. Bin ich im zunehmenden Maße dankbar? Denn das ist die innere Quelle. Das ist es, was von innen kommt. Das führt zur richtigen Einstellung bei allen Pflichten, die wir erledigen. Bei allen Aufgaben und Diensten. Doch die verborgensten Winkel des erlösten Herzens werden dann berührt, wenn es konstante Freude, konstantes Gebet und konstante Dankbarkeit gibt. Wenn ihr nicht ein von Freude erfüllter, ein betender, dankbarer Mensch seid, kämpft ihr mit dem Fleisch. Wenn der Heilige Geist euer Leben lenkt, dann jedoch regeln sich diese Dinge von selbst. Dann sagt Paulus in Vers 18, denn das ist der Wille Gottes für euch, in Christus Jesus für euch. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das gilt übrigens für alle Gebote, nicht nur für das letzte hier. Gottes Wille in Christus Jesus ist, dass ihr euch immer freut, immer betet und immer dankbar seid. Das ist sein Wille für uns als Christen. Nun, was bedeutet es aber, wenn hier steht, das ist der Wille Gottes in Christus für euch? In Christus Jesus bestimmt euch, die ihr Christen seid und in Christus seid. Es bestimmt euch so näher. Das ist der Wille für euch, nicht für euren ungläubigen Nachbarn. Von dem könnt ihr es nicht erwarten. Aber für euch bestimmt das, dass ihr es sein sollt. Als Wille Gottes für die Welt wäre das sinnlos. Denn die Welt kann nicht wirklich konstant voller Freude sein, nicht ständig mit dem Herrn kommunizieren. Sie hat nicht mal eine Beziehung zu ihm. Sie glauben nicht mal an ihn. Warum sollen sie mit ihm kommunizieren? Und schon gar nicht dankbar, wenn sie nicht an Gott glauben. Wir haben das zu Anfang gehört. Warum sollen sie ihm dankbar sein, wenn sie nicht an ihn glauben? Aber euch, die ihr in Christus Jesus seid, die ihr im Leibe Christi seid, wie wir es auch gesungen haben, die ihr mit ihm verbunden wurdet, wird dieser Wille Gottes als ein Mandat auferlegt. Und ihr fragt, muss ich das denn selbst herbeiführen? Nein. Es ist nicht nur Gottes Wille, das zu wollen, es ist auch Gottes Wille, das herbeizuführen. Philipper 2, 13 sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das bedeutet, er will es und er vollbringt es durch seinen Heiligen Geist. Und genau aus diesem Grund sage ich, wenn ihr vom Heiligen Geist erfüllt seid, werdet ihr mit Psalmsingen, mit Lobgesingen und geistlichen Liedern zueinander sprechen. Warum? Weil das Freude ist. So drückt sich die Freude aus. Ja? Das ist die wahre Freude. Und das ist Gebet. Und ihr werdet Dank sagen, weil Dankbarkeit die Essenz dessen ist, was durch die innere geistliche Kontrolle überströmt. Diejenigen, die zum Leib Christi gehören, zeichnen sich also durch unablässige Freude, Gebet und Dankbarkeit aus. Das ist üblich, das ist normal, das ist Routine, weil wir als Teil unseres Lebens vom Geist erfüllt sein sollten. Nun, jetzt betrachten wir unser Leben und sagen, Moment mal, ich wünschte, das wäre alles wahr. Ich wünschte, ich würde ständig durch die Gegend laufen und dabei Lobgesang von mir geben. Ich wünschte, dass ich ständig beten würde und ihm für alles danken würde, egal was, aber ich tue das nicht immer. Nun, um ganz deutlich zu sein, das liegt daran, dass wir noch sündhaft sind und das Fleisch noch lebt. Aber wir müssen das dennoch besser in den Griff bekommen. Wie sollen wir damit umgehen? Was ist es, das diese innere Quelle verdirbt, sodass ich nicht immer voller Freude bin? Was ist es? Was kann man das irgendwie anfassen? Was verdirbt das? Ich werde euch eine Liste von 7 Dingen geben. 7 Dinge, die die Quelle im Innersten eures Herzens verderben und Freude, Gebet und Dankbarkeit beeinträchtigen. Das sind die Hindernisse der Dankbarkeit. Die erste sind Zweifel. Der erste Grund ist ein Zweifel. Was meine ich damit? Ich meine Zweifel an Gott, Zweifel am Wesen Gottes. Ich sollte sagen, das ist eigentlich das überschattende Thema für all die Gründe. Das erste ist, ihr seid nicht dankbar, weil ihr euch nicht auf Gottes Wort verlassen könnt. Wenn er sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, wenn er sagt, dass sein Herz und sein Bestreben für uns auf Frieden nicht unheil gerichtet sind, wenn er sagt, dass sein Wille für uns die Gunst seiner Liebe ist, wenn er sagt, dass er treu ist und seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist, könnte er uns unter Umständen vielleicht nicht die Wahrheit sagen. Wenn ihr Gottes Ehrlichkeit anzweifelt, weil ihr Gottes Charakter anzweifelt, dann werdet ihr Probleme haben, dankbar zu sein, weil ihr nicht unbedingt sicher seid, dass er sein Versprechen wirklich halten wird und alles zu eurem Besten dienen wird. Oder wenn ihr seine souveräne Macht anzweifelt. Vielleicht denkt ihr, nun, Gott meint es zwar gut, kann seine Absichten aber nicht durchsetzen. Sein Wort und seinen Absichten kann man durchaus vertrauen, er hat nur nicht die Macht, diese Tat umzusetzen. Es geht über seine Kräfte hinaus. Mein Leben ist ihm viel zu komplex, zu schwierig. Er kriegt das nicht hin. Er wird nicht in der Lage sein, das zu bewerkstelligen. Und so zweifelt ihr an seiner souveränen Macht. Oder vielleicht zweifelt ihr an seiner Weisheit. Ihr sagt, ich sage euch mal was. Er will sein Wort halten, er hat aber nicht die Fähigkeiten dazu. Aber er ist einfach nicht so besonders klug. Wenn er alles ausführt, ist es deshalb nicht besonders gut. Wenn er doch nur mich fragen würde, ich könnte ihm doch die Lösung geben. Auf meine Weise wäre alles perfekt. Doch so wie die Dinge laufen, wird ganz deutlich, dass Gottes Plan meinem unterlegen ist. Und ich hoffe, ihr gehört nicht in die Kategorie, aber manchmal gehören wir in diese Kategorie. Und so zweifelt ihr an seiner Weisheit. Manche zweifeln sogar an seiner Liebe und sagen, nun, Gott würde das nie zulassen, wenn er mich wirklich liebt. Kennt ihr solche Leute? Kennt ihr solche Situationen? Er kann mich gewiss nicht lieben. Und dabei das hier weiter zulassen, jede Art von Zweifel in dieser Richtung, die auf den Charakter, das Wort, die Liebe, die Weisheit, die Macht Gottes ausgerichtet sind, wird euch eurer Dankbarkeit berauben. Diese Zweifel werden die Quellen eures erlösten Herzens vergiften, die vor Dankbarkeit überströmen sollten. Zweitens, ein zweites Hindernis ist Egoismus. Ihr könnt Egoismus zu Zweifeln hinzufügen. Das wird die Quelle der Dankbarkeit wirklich vergiften. Egoismus ist eine Einstellung, die besagt, mir gefällt es nicht so, wie es ist. Ich will es so haben, wie es mir gefällt. Ich bin nicht zufrieden mit dem Wirken Gottes in meinem Leben. Ich bin nicht zufrieden mit der Situation, in der ich mich finde. Ich bin nicht zufrieden mit den Dingen, die in meiner kleinen Welt vor sich gehen. Ich will das nicht so. Das entspricht nicht meinen Wünschen. Leute, das ist Egoismus. Und Egoismus besagt vom Prinzip her, Gott, mach deinen Thron frei für mich. Ich will die Verantwortung haben, ich will mein Leben kontrollieren, ich will bestimmen, wo es längst geht. Der eigene Wille ist wichtiger als der Wille Gottes. Mein Plan ist wichtiger als Gottes Plan. Das ist Egoismus. Ich will mein Leben auf eine bestimmte Weise leben. Ich will meine Arbeit so haben, ich will meine Gemeinde so haben und ich stelle mir das so und so vor. Ich will meinen Ehepartner so und so haben. Ich will meine Kinder so und so haben. Ich will meine Karriere so und so haben. Ich will. Und wenn Gott nicht daherkommt, um diesem Bild vollkommen entspricht, dann setzt der eigene Wille sich rücksichtslos über Gottes Plan hinweg. Das Ergebnis davon ist ein undankbarer Geist. Ein drittes Hindernis für ein undankbares Herz ist Weltlichkeit. Ich meine die Liebe zur Welt. Nun, ihr wollt wissen, was ich damit meine. Nun, jemanden, dessen Sichtweise voller banaler Dinge ist. Meine Vision sind irdische Dinge. Jemanden, dessen Vision Genuss, Berühmtheit, Prestige, Menschen, Orte, Besitztümer und Bestrebungen geprägt ist. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Jemand, dessen Vision von den Belanglosigkeiten der Welt geprägt ist, den vergänglichen Dingen. Und all diese Dinge verzehren sie so sehr, dass diese Menschen nicht dankbar sein werden, wenn nicht alles so läuft, wie sie sich das vorstellen. Ich meine, sie hatten eine bestimmte Beziehung zu einer bestimmten Person im Auge, ein bestimmtes Begehren, eine Leistung und Erfahrung, einen Ort, an dem sie sein wollten oder eine bestimmte Sache, die sie haben wollten, ein bestimmtes Ziel, das sie verfolgten, ein Prestige, das sie sich verschaffen wollten, Beliebtheit, die sie erreichen wollten, Dinge, die nicht geklappt haben. Und weil sie nicht geklappt haben, ist ihr Leben jetzt schlecht und sie sind sauer. Nun, wir alle kennen solche Menschen. Das sind Menschen in unserer Welt, die sich geistlich gesehen vom Spiel verabschiedet haben und nach Hause gegangen sind, weil sie an irgendeiner Stelle nicht das bekommen haben, was sie wollten. Und sie werden den Rest ihres Lebens undankbar sein. Sie sehen nie den Segen Gottes, weil sie nicht darauf achten. Kennt ihr die wunderbare alte englische Hymne "Be Thou My Vision, O Lord of My Heart"? Das ist das Kernstück der christlichen Vision. Sei mein Zukunftstraum, sei meine Vision, sei meine Vorstellung, Herr meines Herzens, sagt diese Hymne aus. Du bist es, den ich sehe. Du bist es, den ich will. Du bist es, nach dem ich mich sehne. Solange das eure Vision ist, werdet ihr erleben, wie Gott euch in eurem Leben segnen wird. Aber wenn eure Vision auf die materielle Welt ausgerichtet ist, habt ihr all das verpasst und keinen Anlass zur Dankbarkeit. Denn alles, worauf ihr eure Zuneigung ausgerichtet habt und was nicht so verläuft, wie ihr es erhofft habt, wird euch zur Undankbarkeit veranlassen. Ein viertes Hindernis ist ein kritisches Wesen. Ein kritisches Wesen. Das ist noch etwas, das euch der Dankbarkeit mit Sicherheit berauben wird. Ein kritisches Wesen, ein verbitterter Mensch, ein Pessimist, der eine mürrische Einstellung zum Leben hat. Nun, die Ursachen dafür können sehr vielfältig sein. Aber sofern das nicht unter Kontrolle gebracht wird, zerstört solche Einstellung ein dankbares Herz. Sie wird euch für eure Vision im Leben blind machen. Sie wird euer Verständnis verzehren. Sie wird euch nutzlos für Gott machen und euch für jeden um euch herum zur Nervensäge und zum Ärgernis machen. Dieses kritische Wesen wird eure Geistlichkeit und eure Liebe verderben. Diese übertriebene Analyse von allem, dieses Bedürfnis, alles grundsätzlich zu kritisieren, das nicht genau so ist, wie es sein sollte. Ein kritisches Wesen macht einen Menschen verbittert, pessimistisch und auch undankbar. Und das wiederum lässt sich auf was zurückführen? Auf Stolz. Auf ein übermäßig großes Ego, das der Meinung ist, es verdiene etwas Besseres. Oder das denkt, ich will, dass die anderen Menschen mich für besser halten, als ich wirklich bin. Deshalb will ich mich mit Dingen umgeben, die mich gut aussehen lassen. Und das hier lässt mich nicht so gut erscheinen, wie ich es will. Und deshalb werde ich mürrisch und verbittert sein. Oder ich bin von jemandem verletzt worden und werde den Rest meines Lebens mit den dadurch hervorgerufenen Schmerzen leben und nicht loslassen. Diese Art von kritischer Einstellung zerstört wirklich die Dankbarkeit. Fünftens, ein Hindernis, das eure Dankbarkeit zerstört, ist Ungeduld. Oh, da finden wir uns auch oft da drin. Da müssen wir drauf achten. Manche Menschen sind einfach nicht dankbar, weil sie unzufrieden sind, dass Gott ihrem Empfinden nach nicht in dem von ihnen erwartenden Zeitraum agiert. Nun, Gott agiert nicht nach ihrem Kalender, Gott arbeitet nicht nach ihrer Uhr. Sie haben einfach nicht die Geduld für den Prozess. Nun, ihr kennt auch solche Leute, die ständig davon geprägt sind. Sie wollen die sofortige Erfüllung ihrer Wünsche, die sofortige Erfüllung. Sie kommen mit einem Prozess nicht klar. Sie können nicht sagen, danke Herr, ich kann sehen, dass du in meinem Leben wirkst. Der Prozess ist zwar langsam, das sehe ich, aber ich danke dir dafür, ich lobe dich dafür. Sie sagen wie ein Kind, das einen Wutausbruch hat, Gott, ich will es jetzt, sofort, ich will es haben. Kein Prozess für die Zeit, die Gott braucht und nimmt. Sie wollen, dass alles in ihrer Welt geregelt wird und sie wollen, dass es sofort geregelt wird. Sie können nicht geduldig warten. Sie können Gott nicht geduldig für einen noch nicht abgeschlossenen Prozess danken. Sie wollen, dass Gott für sie arbeitet, um all ihre Ziele in ihrem eigenen Zeitrahmen zu erreichen. Ungeduld wird Dankbarkeit einfach zerstören. Lernt Gott für den Prozess zu danken. Und wenn ihr euren Lebenspartner oder eure Kinder oder was auch immer es ist, betrachtet, haltet Ausschau nach den kleinen Anzeichen des Prozesses, die ihr nutzen könnt, um Gott dafür zu danken, dass er seinen großartigen Plan erfüllt. seid nicht ungeduldig, Dinge zu erleben, die in Gottes Ökonomie zum perfekten Zeitpunkt geschehen. Was beraubt uns unserer Dankbarkeit? Zweifel, Egoismus, Weltlichkeit, ein kritisches Wesen, Ungeduld und hier sind noch zwei weitere Dinge. Kälte, geistliche Kälte, die man auch Apathie oder Teilnahmslosigkeit nennen könnte. Ich verwende das Wort Kälte, wenn ich an das lauwarme Herz der Laodicea oder der Gemeinde in Ephesus im Buch der Offenbarung denke, die ihre erste Liebe verlassen hatte. Es mangelt an Eifer für christlichen Dienst. Es mangelt an Liebe für Christus. Es mangelt an Sorgfalt im Studium der Schrift. Es mangelt an Leidenschaft bei der Anbetung. Sowohl die Bibel als auch das Gebet werden vernachlässigt. Kostbare Zeit wird mit Belanglosigkeiten des Lebens verschwendet. Und das Resultat sind Menschen, die ausgelaucht sind. Sie werden einfach geistlich gleichgültig, lethargisch, apathisch. Das ist geistliche Kälte. Menschen sind sich nicht bewusst, dass viele Christen apathisch sind. Und es ist diese Art der Kälte, die uns der Dankbarkeit beraubt. Leute, damit kämpft der Evangelikalismus heute. Wir haben Leute heute als Mitläufer und sie sind geistlich kalt. Sie gehen einfach dahin, weil es immer schon gewesen ist, aber sie sind wirklich kalt. Sie suchen nicht einmal nach Dingen, für die sie dankbar sein könnten. Sie haben diese enge Beziehung zum Herrn verloren. Sie haben die intensive Freude am Studium des Wortes Gottes verloren. Und demzufolge kennen sie keine Dankbarkeit in ihrem Herzen. Und zuletzt, ein siebter Punkt ist einfach schlichtweg Rebellion. Und damit meine ich einfach regelrechte, unverblümte, kompromisslose Rebellion oder Widerstand. Ich bin nicht dankbar, weil ich wütend auf Gott bin. Ich bin nicht dankbar, weil er mir missfällt, weil er in meinem Leben nicht tut, was ich will. Ich bin zornig und ich bin undankbar und ich weiß, dass ich undankbar bin und ich werde undankbar bleiben. Punkt aus. Einfach nur widerspenstig rebellisch. Ihr denkt, sowas gibt es nicht? Oh ja. Es ist erstaunlich. Ihr Schicksal im Leben ist nicht das, was sie wollen und sie verweigern absichtlich jede Dankbarkeit, weil sie schlicht und einfach undankbar sind. Jede Form dieser sieben Hindernisse zur Dankbarkeit ist eine schwerwiegende Sünde. Eine schwerwiegende Sünde. Ihr widersetzt euch damit dem Gebot Gottes, in allem dankbar zu sein. Ihr widersetzt euch den Anweisungen des Neuen Testaments, immer für eure Errettung dankbar zu sein, für den unablässigen Segen Gottes. Ihr solltet für das unaussprechliche Geschenk Jesu Christi dankbar sein. Ihr solltet dankbar sein für eure Errettung, dankbar für den Sieg über Sünde und Tod. Ihr solltet dankbar sein für göttliche Führung und dafür, dass Gott all eure Bedürfnisse stillt. Ihr solltet für die Hoffnung auf Herrlichkeit dankbar sein. Ihr solltet für die Macht des Wortes, die Macht des Gebetes, die Güte Gottes, die Gnade Gottes, die unfehlbare Heiligkeit Gottes dankbar sein. Ihr solltet für das Leben und den Atem, für den Himmel und für alles dankbar sein. Und wenn ihr nicht dankbar seid, dann ist das Sünde. Wenn ihr nicht dankbar seid, weil ihr widerspenstig, kalt, gleichgültig, ungeduldig und kritisch seid, weil ihr weltlich oder egoistisch seid oder an Gott zweifelt, so ist das eine Sünde. Seid in allem dankbar. Das ist das Ergebnis eines vom Geist erfüllten Lebens. Was bleibt uns dabei über? Buße zu tun. Nun, wie ich in Philipper 2 sagte, das könnt ihr nicht selbst herbeiführen, diese Dankbarkeit. Deshalb ist es Gott, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Er wirkt, um euch dankbar zu machen. Und das geschieht durch die Macht des Geistes Gottes. Wenn ihr vom Geist erfüllt seid, führt Gott das herbei. Ist das nicht wunderbar? Es ist nicht nur eine von außen aufgesetzte Dankbarkeit, sondern sie kommt aus unserem inneren geistlichen Leben hervor, das Gott selbst hervorbringt. Was geschieht, wenn ihr dankbar seid? Leute, Gott wird verherrlicht, ihr werdet gesegnet, die Gemeinde wird erbaut und die Verlorenen werden erreicht. Gewaltige Auswirkungen. Eure Dankbarkeit hat gewaltige Auswirkungen. Leute, mit unseren mürrischen Gesichten sind wir schlechte Evangelisten, wenn wir undankbar sind und uns gegenseitig anmeckern. Da können wir die Welt nicht erreichen. Was verlangt Gott von einer wachsenden Herde? Was verlangt er von den Schafen im Hinblick auf die Beziehung zu ihm? Er verlangt, dass sie sich alle Zeit freuen, ohne Unterlass beten und in allem dankbar sind. Das ist ihre geistliche Pflicht. Und es ist eine Pflicht, die von der Macht des uns innewohnenden Heiligen Geistes angetrieben wird. Und wenn wir uns dem Geist fügen, dann bringt Gott diese Macht hervor. Lass uns zusammen beten.